Tödliche Corona-Impfung. Selbst Pharma-Riese Pfizer warnt jetzt vor der Spritze. Trump-Wahlkampf zeigt, freie Medien gewinnen gegen Systemmedien. Und bitterkalter Frost statt Hitzeschock. Friert die Nordsee schon nächstes Jahr zu? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Fast 3 Jahre haben sie es geleugnet, doch nun warnt sogar der Pharma-Gigant Pfizer in den Beipackzetteln seiner Corona-Impfungen vor tödlichen Nebenwirkungen. Konkret geht es um drohende Herzerkrankungen wie Myokarditis und Perikarditis. Bei Schmerzen in Brust, Kurzatmigkeit oder Herzklopfen nach der Injektion solle sofort ein Arzt aufgesucht werden, so das Unternehmen. Auch Kinder seien davon betroffen. Laut Pfizer-BioNTech sei das Risiko bei Kindern ab 12 Jahren höher als bei Kindern ab 5. Und genau ab 12 Jahren empfiehlt der österreichische Gesundheitsminister die Injektion. Auf der Webseite des Ministeriums heißt es noch immer, die Impfung sei sicher und Gesundheitsminister Rauch appelliert, sich rechtzeitig impfen zu lassen. Ob diese Einschätzung angesichts des Eingeständnisses auch weiterhin gilt? Die Gesundheitsministerien in Wien und Berlin ließen entsprechende Anfragen von auf 1 jedenfalls unbeantwortet. Von einem weltweiten gigantischen Corona-Betrug spricht die deutsche Rechtsanwältin Beate Bahner. Was meint sie damit konkret?
Neben diesem, das war ja nur ein Teil, und ich habe heute erst gelesen, heute, dass dieser Pandemievertrag, der also wahrlich die Funktionsforschung an Viren, die ja eigentlich nahezu kriminell ist und unter die Biowaffenforschung fallen müsste, dass die soll kommerzialisiert und finanzialisiert werden. Also mache ich in den Laboren weltweit, forsche ich an gefährlichen Viren oder mache sie noch gefährlicher, ja, dann tausche ich die aus und verdiene damit einen Haufen Kohle. Das ist das eine. Dann die weltweiten Testlabore, die sie einrichten wollen. Weltweit schießen neue Pharmafirmen aus dem Boden, auch bei uns in Deutschland, auch in Brandenburg. So, also sie sind heftig dabei, auch ohne Abschluss dieses Pandemievertrages, letztlich ihr Ding durchzuziehen. Wir müssen wissen, das ist Fake, das ist Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit. Sie halten sich nicht an ihr eigenes Recht und Gesetz. Sie, hier die WHO und ihre Hinter- und Mittelsmänner und auch die UNO nicht.
Die vollständige Sendung Stefan Magnet auf 1, gigantischen weltweiten Corona-Betrug aufarbeiten, mit Beate Bahner finden Sie unter www.auf1.tv. Noch stemmen sich die politisch Verantwortlichen gegen eine Aufklärung der Corona-Politik. Doch mit zunehmend weniger Erfolg. Vergangene Woche setzte der Landtag in Sachsen einen Corona-Untersuchungsausschuss ein. Entsprechende Gremien in Thüringen und Hessen werden folgen. Auch für die unabhängige Organisation Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, MWGFD, rückt die politische Aufarbeitung in den Mittelpunkt. Am Wochenende fand im bayerischen Landshut das 8. Pressesymposium der MWGFD statt. Auf 1 war vor Ort.
15 Jahre war er selbst Abgeordneter im Bundestag, der Mediziner Wolfgang Wodak. Doch der frühere SPD-Politiker glaubt nicht an eine Aufklärung im Parlament. Gegenüber auf 1 fordert er:
Nicht warten darauf, dass irgendwo im Bundestag irgendeine Aufarbeitung passiert, sondern ich denke, wir müssen es flächendeckend, müssen wir uns darum kümmern, dass das thematisiert wird, was da mit uns gemacht wurde. Wenn Menschen Fehler machen und das einsehen, dann ist das in Ordnung. Wenn sie sagen, das tut mir unheimlich leid, was ich da mit euch gemacht habe, dann kann man sie auch nicht mehr bestrafen.
Ob eine Entschuldigung wohl ausreicht angesichts der Verbrechen? Doch Reue ist bei den Tätern ohnehin kaum zu erkennen. Und auch auf Unwissenheit können sie sich nicht berufen, glaubt jedenfalls Werner Bergholz. Und der Professor kennt den Bundestag. Er war kritischer Sachverständiger für das sogenannte Infektionsschutzgesetz. Auf dem Pressesymposium ist er sich sicher.
Aber ich gehe mal einfach davon aus, wer an der Spitze der Pyramide stand, in unserer Regierung, in den Landesregierungen und in entsprechenden Institutionen, die müssen gewusst haben, Institutionen, also Paul-Ehrlich-Institut und RKI, was Sache ist. Aus den RKI-Files wissen wir ja auch, dass selbst die Mitarbeiter informiert waren, dass es ganz anders ist als offiziell dargestellt. Sie haben die Pflicht, sich umfassend zu informieren. Und wenn ich es wusste, dann hätten Sie es auch wissen müssen. Die haben ja ganz andere Quellen.
Doch auf einen Untersuchungsausschuss oder eine Enquete-Kommission wollen die kritischen Ärzte des MWGFD ohnehin nicht warten. Mithelfen bei der Aufklärung soll nun das neue Labor in Modia zur Diagnose von Impfschäden. Ein Projekt, das in Landshut vorgestellt wurde.
Was eigentlich so das Alleinstellungsmerkmal dieses neuen Labors ist, dass tatsächlich histologische Untersuchungen gemacht werden. Mit Spike-Protein könnte ja von der Injektion kommen, es könnte auch von der tatsächlichen Infektion vom Virus kommen, wenn wir praktisch die Wuhan-Variante identifizieren und das können wir, so spezifisch sind eben die Tests hier, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die von der Injektion kommt und nicht von einem Virus.
Über 100 Besucher waren in Landshut mit dabei. Viele weitere verfolgten die Veranstaltung per Livestream. MWGFD-Vize Ronny Weichel resümierte.
Ja, am Ende dieser 5-Stunden-Veranstaltung, 4 Stunden Vortragsteil, 1 Stunde Diskussion, bei unserem 8. MWGFD-Pressesymposium zum Thema Medizin nach Corona-Aufarbeitung und Mission bin ich sehr zufrieden. Danke all den Medien, neuen Medien, die gekommen sind und dafür sorgen, dass die Bevölkerung informiert wird.
Und damit wächst auch der Druck auf den Bundestag. Denn spätestens nach der Wahl darf auch das Parlament die Aufklärung nicht länger verweigern.
Steve Bannon, der frühere Chefstratege von Donald Trump, ist heute Morgen aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war bereits 2021 zu einer 4-monatigen Haftstrafe verurteilt worden, da er eine Vorladung des Kongresses wegen des angeblichen Sturms auf das Kapitol ignoriert hatte. Bannon galt als maßgebliche Kraft hinter dem ersten Wahlsieg Trumps. Nun wird erwartet, dass er sich in der Endphase des Präsidentschaftswahlkampfes erneut an der medialen Auseinandersetzung beteiligen wird. Nach dem neuesten Interview des österreichischen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz zeigt sich eines. Die Medienrevolution ist dem System ein Dorn im Auge. Nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern auch in den USA. So konnte das 3-stündige Gespräch des Podcast-Giganten Joe Rogan mit dem Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in kürzester Zeit mehr als 37 Millionen Aufrufe auf YouTube erzielen. Zahlen, von denen die Systemmedien nur träumen können. Doch jetzt werden erste Zensurvorwürfe laut. Das Video soll über die Suchfunktion der Videoplattform nicht direkt auffindbar sein. Zudem wurde es trotz der hohen Beliebtheit nicht unter den Trends gelistet. Joe Rogan hat es deshalb mit folgenden Worten auf der Plattform X von Elon Musk veröffentlicht. Da es ein Problem mit der Suche nach dieser Folge auf YouTube gibt, hier der vollständige Podcast mit Trump. Bedeutet die Freilassung von Telegram-Gründer Pavel Durov unter Bedingungen und Zugeständnissen nun eine echte Gefahr für die Meinungsfreiheit auf der Plattform? Die erfolgreiche Berichterstattung von AV1 und unseren Kollegen der alternativen Medien ist dem System schon lange ein Dorn im Auge. So hält die Zensur immer mehr Einzug auf sozialen Medien. Überraschend dabei ist, dass diese nun auch die vermeintlich zensurfreie Plattform Telegram erreichte, wo man auch unseren AV1 Telegram-Kanal unsichtbar gemacht hat. Was das genau bedeutet und wie unser Sender hier der Zensur vorgebaut hat, das erfahren Sie von AV1 Generalsekretär Andreas Retschizecker.
Kommt jetzt die große Zensur auch auf Telegram? Die Anzeichen dafür sind nicht zu übersehen und sehr alarmierend. Unser AV1 Telegram-Kanal wird seit einigen Tagen nicht mehr im Suchverlauf angezeigt, wie Sie in der Einblendung jetzt sehen können. Dieses Unsichtbarmachen unseres mittlerweile größten Nachrichtenkanals im deutschsprachigen Raum macht uns und auch vielen unseren Zusehern und Unterstützern große Sorgen. Wie ist es nun künftig bestellt um die Meinungsfreiheit auf Durovs Telegram-Plattform? Da drängt sich uns gleich die Frage auf, welche Zugeständnisse musste Durov machen, um aus der Haft zu entkommen? Seine Freilassung aus dem französischen Kerker scheint jedenfalls schwerwiegende Folgen für Telegram zu haben. Denn das Unsichtbarmachen betrifft mittlerweile auch andere Kanäle alternativer Medien oder YouTube-Aufklärer. Und auch auf X, vormals Twitter, versucht man mittlerweile von Seiten des Systems die Zensur voranzutreiben. Dieser Angriff auf die Meinungsfreiheit zeigt einmal mehr, das System schläft nicht. Wir aber auch nicht. In weiser Vorahnung haben wir daher vor Wochen bereits unsere IT-Abteilung damit beauftragt, einen sogenannten Newsfeed, also ein Fenster für aktuelle Meldungen auf unserer Internetseite zu bauen. Und dieser Newsfeed ist mit dem heutigen Tag fertig. Genau zur rechten Zeit. Ab sofort sehen Sie alle aktuellen Meldungen, welche wir auf unserem großen Auf1 Telegram-Kanal veröffentlichen, zeitgleich auch auf unserer Internetseite bei www.auf1.tv. Wir sind dem System damit einen Schritt voraus und können einer etwaigen Zensur auf Telegram oder eben den anderen sozialen Medien damit sicher aus dem Weg gehen und Ihnen weiterhin wichtige Informationen zur richtigen Zeit liefern. Denn gerade jetzt, wo wir darüber informieren, dass die Globalisten die neue SA-mRNA-Injektion in Japan bereits spritzen lassen und sie in Europa durch das Zulassungsverfahren pressen, will man unsere Reichweite drastisch beschränken und Ihnen die wichtigen Informationen abschneiden. Speichern Sie sich daher gleich unsere Internetseite in Ihren Geräten ab und besuchen Sie uns regelmäßig unter www.auf1.tv. Hier werden wir weiterhin die Pläne der Globalisten für Sie offenlegen und das garantiert zensurfrei.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat offenbar nicht die Absicht, Ordnungsmaßnahmen gegen den Landesverband Thüringen wegen dessen faktischer Aufgabe der Friedensfrage in den Sondierungsgesprächen mit CDU und SPD einzuleiten. Eine entsprechende Anfrage unseres Senders ließ der Bundesvorstand unbeantwortet. Sarah Wagenknecht selbst hatte den in Erfurt getroffenen Kompromiss öffentlich als, Zitat, Fehler bezeichnet. Die mit den Kartellparteien gefundene Formel sah kaum mehr als die Feststellung vor, dass CDU, BSW und SPD sich in der Ukraine-Frage uneinig sind. Wenn Wagenknecht diesen Fehler revidieren wollte, hätte sie dafür aber durchaus die entsprechenden Instrumente an der Hand. Denn die Bundessatzung des BSW räumt dem Bundesvorstand weitreichende Machtbefugnisse gegenüber widerspenstigen Parteigliederungen ein, die von der Amtsenthebung bis zur kompletten Auflösung reichen. Doch trotz der augenscheinlichen Unstimmigkeiten über die Parteilinie wird von solchen Maßnahmen anscheinend kein Gebrauch gemacht. Beobachter befürchten daher, dass das BSW hier ein Spiel mit verteilten Rollen aufführt. Während Wagenknecht aus Berlin versucht, die Protestwähler für die Bundestagswahl bei der Stange zu halten, schafft Katja Wolf in Erfurt die Versorgungsposten für die aus der Linkspartei verwöhnten BSW-Kader. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran könnte sich nun auch auf den südlichen Kaukasus ausweiten. Die Nachrichtenplattform Islamic World News, die dem Umfeld iranischer Behörden zugerechnet wird, erhob jetzt schwere Vorwürfe gegen Aserbaidschan. Demnach sollen während der israelischen Luftangriffe auf Ziele im Iran auch Raketen aus Aserbaidschan in der Islamischen Republik eingeschlagen sein. Offizielle Vertreter Teherans kommentierten die Meldung bislang nicht. Nach dem israelischen Angriff auf den Iran warnt gegenüber Auf1 der Friedensaktivist Rainer Braun vor einer weiteren Eskalation der Lage in Vorderasien. Gleichzeitig forderte er, eine wirkungsvolle Sicherheitsarchitektur in der Region müsse die Interessen aller beteiligten Staaten berücksichtigen. Braun war 1980 am Krefelder Appell beteiligt, der sich gegen den NATO-Doppelbeschluss wandte. Später war er Geschäftsführer der internationalen Anwälte gegen Atomwaffen. Wörtlich sagte Braun:
Es ist eine weitere Stufe der Eskalation eines schon vorhandenen Gesamtkonflikts in Westasien. Unverantwortlich, gefährlich, weil damit verbunden ist, dass das Westasien und zwar alle Länder Westasiens in einem Pulverfass verschlingen. Und von daher ist es eine brandgefährliche Entwicklung. Und die Aufforderung kann nur sein, dass Israel sofort jegliches Bombardement stoppen muss und dass wir in der Region insgesamt zu einer Konfliktlösung kommen müssen, die alle Staaten einbezieht. Es reicht nicht, wenn wir versuchen, eins der Konflikte, der vielen Konflikte zu lösen. Wir brauchen eine Gesamtlösung. Ich plädiere dafür, dass es sowas gibt wie in Europa der 70er Jahre, eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit und Kooperation in der Gesamtregion, an der sowohl die Regierung als auch die Zivilgesellschaften der verschiedenen Länder beitragen zu einer gemeinsamen Lösung, die aus meiner Sicht nach nur auf der Grundlage der alten Tradition und Philosophie der Politik der gemeinsamen Sicherheit sein kann.
Nach dem Auftrag zur Regierungsbildung an den Wahlverlierer ÖVP wächst der Druck auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Nun fordert eine Petition den sofortigen Rücktritt des grünen nahen Staatsoberhauptes. Innerhalb nur einer Woche sind nun bereits über 55.000 Unterschriften zusammengekommen. Die Initiative wurde am selben Tag gestartet, als Van der Bellen mit jener demokratischen Tradition brach. Initiator Mario Wiedeck hat einen Zeitraum von ganzen 5 Monaten beantragt, um weitere Unterschriften zu sammeln. Eiszeitähnliche Zustände in Europa, und das womöglich schon nächstes Jahr. Genau davor warnen jetzt 44 Klimaforscher. Der Grund sei ein drohender Kollaps des atlantischen Umweltsystems, der Europa schon ab 2025 in eine neue Eiszeit versetzen könnte. Während Systemmedien stetig vor den Folgen steigender Temperaturen warnen, gehe es laut einer neuen Studie der Universität Kopenhagen um das exakte Gegenteil, nämlich bittere Kälte. Es werde erwartet, dass Wintertemperaturen bis zu 15 Grad unter den heutigen Durchschnitt fallen könnten. So lautet beispielsweise eine konkrete Prognose für das Vereinigte Königreich, falls der Golfstrom zusammenbricht. Das ozeanische Förderband der Wärmeverteilung habe sich bereits verlangsamt und stünde kurz vor dem Zusammenbruch, so die Forscher. Am Sonntag wurde in Japan das Unterhaus des Parlaments gewählt. Dabei verlor die seit 1955 fast ununterbrochen regierende als rechts geltende liberaldemokratische Partei LDP ihre Mehrheit. Was genau passiert ist und ob das Wahlergebnis mit dem steigenden Druck auf Impfkritiker in Japan zu tun hat, das habe ich auf eins Auslandsexpertin Cornelia Kirchweger gefragt.
Die Partei hat vor allem seit dem Abgang des früheren Premiers Shinzo Abe einen massiven Linksruck erfahren. Was jetzt passiert ist, ist, sie hat tatsächlich ihre weit überragende absolute Mehrheit verloren. Und zurückzuführen ist das auf mehrere Dinge. Offensichtlich ein riesiger Wahlspendenskandal, wo Abgeordnete dieser Partei sich Geld sozusagen in die Taschen gesteckt haben und das nicht deklariert haben. Und auch die Unzufriedenheit der Japaner, vielleicht mit dieser neuen Corona-Impfung, vor allem die erste Impfung mRNA, wo dann viele Impfschäden und Nebenwirkungen gehabt haben, das auch artikuliert haben und sozusagen niedergemacht wurden als Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und allgemein glaube ich, dass es hier auch eine gewisse Absicht besteht, die bis dato stabile Partei zu destabilisieren.
Professor Murakami ist ja einer der schärfsten Kritiker dieser neuartigen, sich selbst replizierenden Impfung. Und wir haben ja eigentlich schon alles arrangiert gehabt. Der wollte dir ja ein Interview geben am Freitag und hat dann ganz kurzfristig alles absagen müssen. Was läuft da hinter den Kulissen?
Ja, hinter den Kulissen tobt ein Kampf im Grunde um Geld und Macht. Es ging darum, dass der Pharma-Vertriebskonzern Meiji Seika, der das Alleinvertriebsrecht hat für diese in Japan produzierte, sich selbst replizierende Impfung, eine Klage gegen Professor Murakami angedroht hat anfangs und dann aber sich auf den Ex-Innenminister eingeschossen hat, der auch zu den Aktivisten zählte und sich ja damals, weil er selber einen Impfschaden hat nach der dritten Pfizer-Impfung, sich entschuldigt hat bei den japanischen Impfopfern und damit also sozusagen offiziell kundgetan hat, mit der Impfung stimmt was nicht. Und was man ihm vorwirft, diesem Ex-Innenminister, ist, er hat böswillige Verleumdung begangen gegen den Innenminister deshalb, weil man sich offenbar, so sagen meine japanischen Quellen, nicht anlegen will mit der Expertise des Professor Murakami. Der ist ja ein ausgewiesener mRNA-Forscher, er ist auch Vizedirektor des mRNA-Forschungsinstituts. Also wenn der nichts weiß, dann frage ich mich, wer etwas weiß. Also legt man sich lieber mit dem Innenminister an.
Das selbsternannte Kampagnennetzwerk Camp Act hat den Wahlkampf von den Systemparteien in Brandenburg mit fast 240.000 Euro mitfinanziert. Das räumte die Organisation jetzt gegenüber Auf 1 ein. Demnach spendete Camp Act insgesamt 160.000 Euro an die SPD und 72.000 Euro an die Grünen. Weitere 4.000 Euro flossen an die Regionalpartei BVB Freie Wähler. Eine Sprecherin erklärte gegenüber unserem Sender, Camp Act habe, Zitat, PolitikerInnen verschiedener Parteien unterstützt, um so eine Sperrminorität der rechtsextremen AfD zu verhindern. Die AfD hatte bei dem Urnengang dennoch mehr als ein Drittel der Mandate errungen. Der wegen des Verdachts der Wahlfälschung in Sachsen festgenommene 44-jährige Mann ist kein Mitglied der Freien Sachsen. Das sagte ein Sprecher der Partei gegenüber Auf 1. Demnach war der Verdächtige jedoch bei den Kommunalwahlen im Juni als Parteiloser für die Freien Sachsen angetreten. Zugleich erhob deren Vorsitzender Martin Kohlmann gegenüber unserer Redaktion Vorwürfe gegen die Polizei. Diese habe offenbar jede Kooperation abgelehnt. Wörtlich sagte Kohlmann, auch wir haben unsere Informationen ausschließlich über die Medien erhalten. Bei dem Urnengang im Freistaat waren nach offiziellen Angaben Briefwahlunterlagen zugunsten der Freien Sachsen manipuliert worden. Drohen bei den Präsidentschaftswahlen in den USA Fälschungen? Diese Befürchtungen hegen offenbar immer mehr Amerikaner. Weshalb erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm?
Die Betreuung von 219 unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden kostete die Stadt Dresden im vergangenen Jahr rund 15,4 Millionen Euro, also etwa 70.000 Euro pro Person. Darin sind nach Angaben des FDP-Oberbürgermeisters Dirk Hilbert Kosten für Inobhutnahme, Erziehungshilfen und Sachkosten enthalten. Die Jugendlichen stammen hauptsächlich aus Syrien und Afghanistan. Der DRK-Chef Andreas Storm macht die Ampelregierung für die steigenden Kassenbeiträge verantwortlich, denn diese würden zu geringe Pauschalbeträge für die 5,6 Millionen Bürgergeldbezieher im Land zahlen, was zu einer Unterfinanzierung der Kassen führt. Storm sagte dazu wörtlich, wenn die Bundesregierung die Beiträge für Bürgergeldbezieher auskömmlich finanziert hätte, müssten Beitragszahler jetzt nicht den größten Beitragsanstieg seit 1975 bezahlen. Etwas mehr als die Hälfte der Bürgergeldempfänger sind Ausländer. 4 von 10 registrierten Wählern in den USA befürchten, dass nach der Präsidentschaftswahl das Ergebnis gewaltsam gekippt werden könnte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Nachrichtenagentur AP. In etwa dieselbe Zahl glaubt daran, dass man die Wahl gerichtlich anfechten wird. Ein Drittel der Wähler macht sich außerdem Sorgen, dass staatliche Beamte das Ergebnis nicht anerkennen könnten. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, sieht die Hauptverantwortung für die Wirtschaftskrise in Deutschland bei den Bürgern. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk sagte er, das größte Problem sei vielmehr eine, so wörtlich, mentale Depression, in der sich Deutschland befinde. Fratscher glaubt, dass die Bürger in dieser vermeintlichen mentalen Krise zu wenig investieren würden. Nordkorea soll während des Ukraine-Krieges Waffen im Wert von bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar an Russland geliefert haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Angaben beruhen unter anderem auf Satellitenfotos von Rüstungsexporten. Pyongyang selbst veröffentlicht keine Zahlen zu seinen Waffenverkäufen. Das gesamte nordkoreanische Bruttoinlandsprodukt wird auf umgerechnet 23 Milliarden Dollar geschätzt.
Von einem Sender, der sich aus Zwangsgebühren finanziert, sollte man zumindest erwarten können, dass er in der Lage ist, eine gewöhnliche Weltkarte einzublenden. Doch beim ORF ist offenbar nicht einmal das möglich. Die Sendung Zeit im Bild offenbarte am vergangenen Donnerstag auffällige Lücken, was geografische Kenntnisse angeht. Ein Nutzer auf X schrieb dazu wörtlich, der gesichert nicht reformierbare öffentlich-rechtliche ORF verlegt den Iran nach Afrika und benennt den Irak in Äthiopien um. Hoffentlich wird das Geld der Beitragszahler künftig mehr in Erdkunde-Nachhilfe und weniger in exorbitante Gehälter investiert. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei den Nachrichten auf 1.